Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 94 vom 5. Dezember 2023. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es stehen noch zwei Höhepunkte an. Vielleicht sogar drei, wenn wir unsere Jahresabschlussfolge mit dazu zählen. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße wie immer in dieser Runde, oder fast immer in dieser Runde, Devin Kakmaci. Hallo Devin.
Hallo Gunnar, einen wunderschönen guten Morgen auch an die Zuhörer. Freue mich sehr auf die neue Folge.
Und natürlich wie immer, aber hier wirklich gilt wie immer, Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar, habe die Devin. Hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer. Ich hoffe, euch ist es warm genug, der Winter ist da und wir legen jetzt, ja, eher kalt los wahrscheinlich auch.
Ja, Kaltstart, ja, allerdings hier drin geht's ja, aber tatsächlich Wintereinbruch ist tatsächlich ja sogar schon gleich ein bisschen eine Überleitung zum Sportlichen. Letzte Woche ging's montags los hier so mit Schnee und Kälte entsprechend. Ich glaube, die haben die ganze Woche nicht auf dem Hallberg trainiert, letzte Woche, unsere Jungs, und sind dann stattdessen spontan in die Soccerhalle am DFB-Campus ausgewichen, die glücklicherweise frei war. Was natürlich auch nur so halb ideal ist, weil sie da natürlich auf dem Kunstrasen dann spielen. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, auch so von der Belastung, so für die, was ich, Gelenke und so weiter. Aber na gut, immerhin konnte man trainieren. Ich frage mich, wie sie es diese Woche machen, weil jetzt hat es ja auch seit gestern wieder tüchtig geschneit. Hab noch nichts gehört. Mal gucken, wie da so das Training diese Woche ist. Seid ihr bisher gut durch den Winter gekommen?
Ja, gut. Bei mir war es gestern kein Problem. Auch wenn ich da die sicherere Strecke gefahren bin. Also ich arbeite ja in den Bergen und.
Oh, da fährst du schon durch den Taunus, ja?
Ja, aber durchs Ahrtal, durch die 54 bis Taunusstein ging das. Nee, gestern war es nicht so das Problem. Letzten Montag war es dann etwas kurioser. Aber war ich mit einer Stunde Fahrzeit statt einer halben immer noch gut bedient im Vergleich zu dem, was andere Leute dann erleben mussten, die dann vor allem aus Wiesbaden raus wollten noch nachmittags oder
es versucht haben rauszukommen. Umgekehrt, Leute, die dann nach Wiesbaden rein wollten, so über, also die Platte war glaube ich gesperrt und irgendwie andere Straßen waren auch schwierig.
Also was dann war auch komplett alles gesperrt.
Ja, was dann auch Auswirkungen auf die Mitgliederversorgung hatte, die am letzten Montag in der Geschäftsstelle, also in der Britta Arena stattfand. Da war dann die Anwesenheit dann noch ein bisschen kleiner. Dazu sage ich später noch ein bisschen was.
Also ich bin um 20 nach 7 abends losgefahren, war um 20 nach 8 daheim. Aber keine Ahnung, ich bin über die eiserne Hand gefahren, alles andere macht eh keinen Sinn im Winter, aber vielleicht hatte ich einfach Glück.
Ja, also ich hatte zum Glück keinen Anlass, jetzt mich hier auf den Hauptkamm der Platte des Hornus zu bewegen. Und hier in der Stadt war es schon wild genug, irgendwie war ja natürlich nichts geräumt. Naja gut, okay. Brauchen wir den Leuten nicht erzählen, das haben die alle selbst erlebt. Wollen wir ein bisschen über Fußball sprechen?
Sehr gerne.
Dann legen wir doch mal los. Wir hatten jetzt zwei Spiele, die jetzt nicht gar so erfolgreich liefen, aber auch das will ja aufgearbeitet werden.
Passt ja thematisch, der Wintereinbruch, es wird kalt. Und dann wurde es auch in der Tabellenriege ein bisschen kühler und die Spiele waren nicht mehr so herzerwärmend.
Ja, gut, wenn wir jetzt...
Ja, die schönen Wetterkicker haben versagt.
So. Das sind Überleitungen aus der Hölle. Nein,
wenn man mit schiefen Metaphern kommen möchte, könnte man natürlich sagen, man könnte es natürlich einfach cool zu Ende spielen. Ja.
Ja.
Okay, also Auswärtsspiel in Fürth. Das war tatsächlich schon ziemlich kalt. Schnee gab es noch nicht, aber gefroren habe ich schon ein bisschen. Vielleicht greife ich mal die Anekdote vorweg. Ich bin dann mit dem Bus vom Verein nach Fürth gefahren. Und da war dann irgendwie, weiß nicht, Abfahrt irgendwie morgens halb neun an der Britta Arena und kurz vorher, also der Bus stand halt schon da entsprechend davon, wie heißen die, ich glaube Engelhardt oder was, oder nee, welches, nee, nicht Engelhardt, wie heißen die anderen da auch da irgendwo aus, ist egal. Eins von diesen typischen Busunternehmen, mit denen die halt hier mal fahren. So, und dann kam dann halt noch, kurz bevor wir los wollten, kam noch ein zweiter Bus an, das war dann der wohl den, ich weiß gar nicht, wer hatte den organisiert, die Supremus, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Der hatte dann halt schon Leute an Bord, der kam dann wohl aus Taunusstein. Gut, okay. Die steigen ein und gut, die braucht noch ein bisschen länger. Wir fuhren los, bis wir dann am Wiesbadener Kreuz waren. Kurz vorher kam dann ein Anruf, wir müssen nochmal zurück, die Busse sind vertauscht. Also am Wiesbadener Kreuz umgedreht, wieder zurückgefahren. Und sind wir alle einmal umgestiegen. Der Hintergrund war, das war das gleiche Busunternehmen, und also bei denen sowohl der Verein als auch die Supremos halt gebucht hatten. Die Busse waren aber unterschiedlich groß. Der eine hatte mehr Plätze, deswegen waren bei uns einige frei und bei den anderen standen halt Leute im Gang. Das war halt nicht so gedacht, da sind wir halt nochmal zurück. Muss die Busse nochmal tauschen. Also das ging mit etwas Verzögerung los, aber gut. Wir kamen trotzdem pünktlich und sicher an.
Wen es noch gibt, ist Wahlreisen.
Nee, war es auch nicht. Hier, die
Engelhardt,
haben
Mohn.
Irgendwo aus ja. Hofheim oder irgendwo, glaube ich.
Ja, okay.
Ja, die haben nichts draufstehen auf den Bussen. Es steht irgendwie nur so klein an der Tür. Ich hab's vergessen. Ist auch wurscht.
Ja, die haben nichts drauf.
Ja, also nur so nicht so. Und die meisten haben ja so einen großen Schriftzug so einmal quer drüber.
So die Folge der Metaphern.
Hast du jetzt ignoriert, meinen? Egal.
Ach, die haben nichts drauf. Ja, genau. Ja. Wie so eine Pizza
Margherita. Nichts drauf.
Ja, genau. Gut, also egal.
Aber ihr hattet ausreichend Puffer.
Ja, das ging alles ganz bequem. War sogar noch Zeit, dass wir unterwegs noch, wo haben wir, ich glaube in Würzburg oder irgendwas haben wir angehalten. Und da haben wir so überlegt, wer könnte jetzt hier noch so auftauchen? Wer ist jetzt vielleicht auch gerade unterwegs, so an anderen Fangruppen? Und da haben wir so die Spielpläne der ersten drei Ligen so studiert. Und dachten wir irgendwie, okay, das Einzige, was jetzt noch sein könnte, ist, dass irgendwelche Bochumer hier kommen, die auf dem Weg nach Heidenheim sind. Die haben nachmittags in Heidenheim gespielt. Das wäre das Einzige, was ich noch so kreuzen könnte. Ja, prompt 5 Minuten später kam ein Bus mit Bochumer Fans. Aber ja, alles entspannt natürlich. Gut, also, ja, ihr merkt, ich drücke mich so ein bisschen vor dem Sportlichen, weil so toll war es nicht. Habt ihr es dann auch geschaut? Konntet ihr es, ja, habt ihr es im Fernsehen gesehen?
In der Zusammenfassung tatsächlich. Nicht live, aber dann eben in der längstmöglichen Zusammenfassung. Und ja, war halt so ein Ding, was du halt dann auswärts 2-0 verlierst. Brauchst du, glaube ich, auch nicht unfassbar viel Wort drüber verlieren. War einfach ein tristes Spiel. Und am Ende halt musst du sagen, dass du einfach dann halt so Dinge dann mal halt nicht gezogen hast, sondern eben dann die anderen 2 Tore mehr geschossen haben.
Ja. Das war so ein bisschen so die Schlussfolgerung, und tatsächlich hatten wir ja auch einige Chancen. Also ich denke mal, wenn man so die richtig guten Torchancen auf beiden Seiten zusammenzählt, hätte es auch unentschieden ausgehen können, jetzt allein von der Anzahl her. Von daher sehe ich das ein, wenn man argumentiert, die haben halt ihre Chancen besser genutzt und wir halt eben nicht, okay. Aber ich sag mal, wenn man es so im Ganzen gesehen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, oder mindestens mal bis zum 1-0, da sind wir kaum über die Mittellinie gekommen. Fürth war ständig da, hat ständig, also spätestens im Mittelfeld gepresst und weg war der Ball. Und da kamen wir überhaupt nicht mit klar. Also ich sag mal, bis zum 1-0, ich glaube, da waren wir ein einziges Mal irgendwie am gegnerischen Strafraum und da waren schon 20 Minuten gespielt. Also das war schon ganz klar, wer der Chef im Ring ist. Und ja, klar, dann kamen dann auch ein paar Chancen, eher so aus Kontern heraus. Aber so insgesamt gibt's da eigentlich nicht viel, sich zu beschweren. Also das führt, klar, in Fürth kannst du verlieren. Gerade zu Hause sind die doch erstaunlich stark. Weiß jetzt auch nicht genau, warum das kommt, weil das ist jetzt auch nicht eine Megakulisse, die einen da nach vorne peitscht irgendwie, wo da 30, 40, 50.000 Leute stehen. Das ist ja auch, die haben ja auch irgendwie 10.000 Leute im Schnitt oder sowas. Das ist jetzt auch alles, oder 12.000 meinetwegen. Das ist jetzt alles nicht irgendwie furchteinflößend, aber sind sehr heimstark irgendwie schon seit letzter Saison. Von daher werden da auch andere noch Punkte lassen. Aber ja, war so ein bisschen ärgerlich. Hätte nicht sein müssen.
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es so, dass die von der Spielanlage das schon auffällig war, dass das Fürth da klar überlegen war. Aber trotzdem, wenn du eben ja dann eine Chance nutzt, ist das dann, hilft es denen halt auch nicht so richtig, wenn sie den, weil das, ja, das 2-0 ist ja erst relativ spät gefallen. Oder?
Ja, ich glaube 81., 84.
Ja, genau.
Ja.
Und von daher war da trotz einem schwachen Spiel von unserer Seite und einem guten Gegner trotzdem auch noch was drin. Klar, im Endeffekt war es ein 2-0, das führt ja souverän bestritten und gewonnen hat eben das Spiel. Aber trotzdem Ja, war ja noch eine gewisse Spannung da, sag ich mal. Dadurch, dass sie eben nur 1-0 geführt haben und wir zu Chancen kamen. Auch wenn man den Unterschied vor dem Spiel waren wir ja, glaube ich, punktgleich. Mhm. Und Tabellennachbarn, ne?
Ja.
Hast du dann das, auf dem Spiel hat sich das schon anders dargestellt, wie es in der Tabelle sich eben dargestellt hatte. Soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten, aber ich hatte so irgendwann den Punkt auch, dass, oder ich hatte vor der Saison die Befürchtung, dass aufgrund der Relegation und der, sag ich mal, der verspäteten Sommerpause und etc. pp. Hatte ich so auch die Befürchtung, dass es gegen Ende oder auch schon vorher, aber gerade gegen Ende jetzt der Hinrunde, eben, dass man sich dann so in die Winterpause rettet. Ist jetzt natürlich da hat jetzt so die Endphase von Kiel dagegen gesprochen, ja. Zu dem wir ja gleich noch kommen, zu dem Spiel. Aber das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass halt irgendwann so ein bisschen die
Kräfte nachlassen.
Also nicht, dass sie gar nicht mehr können, klar, aber dass eben vielleicht dann doch so ein paar Körner mehr fehlen und man sich dann eben aus so Pressing-Situationen entsprechend auch, ja, dann fehlt vielleicht so ein bisschen die Spritzigkeit und etc. Kann aber auch einfach sein, dass sie fit genug sind und dass einfach der Gegner stärker war. Also
Stärker und also deswegen 10 Tagen Relegation zu sagen, deswegen fehlen am Ende 6 Monate später die Körner, finde ich bei jemandem Menschen, die das hauptberuflich machen, da jetzt keine hinreichende Argumentation, sind vielleicht andere Parameter, die eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, man muss da nicht viel drüber verlieren. Es war so ein tristes Spiel, wie auch damals so das 0-2 in Hannover.
Hannover warst du ja eigentlich schon mehr oder weniger chancenlos. Ne?
Ja, hast halt vorne nichts gemacht, warst halt schon mehr drin als noch in Hannover, aber halt auch jetzt nicht wirklich, wo du sagst, du hattest die klaren Überlegenheiten oder die klaren Chancen oder die klaren Mehrspielanteile. Deswegen war halt maues Spiel, hast du verloren, munter putzen, nächstes Spiel.
Ja, gerade noch zu deiner These, dass so ein bisschen die Kräfte nachlassen. Also prinzipiell kann es natürlich sein, andererseits kamen sie jetzt gerade aus einer Länderspielpause, wo es ja auch mal zwischendurch ein paar Tage frei gab und es gab ja mehrere, also es gab ja immer schon mal so Erholungsphasen auch zwischendurch, das ist jetzt nicht, dass die jetzt 3 Monate jetzt komplett durchgespielt hätten, von daher, also ich...
Wir haben ja keine englischen Wochen.
Ja, ich denke so, körperliche Zustand ist okay.
Das stimmt nicht, wir hatten eine wegen Pokal.
Eine,
ja. Aber, nein, wie gesagt, das war ja auch etwas, was ich mir vor der Saison mal überlegt hatte oder was so in meinem Kopf war. Und wie gesagt, es gab ja bislang jetzt keine Anzeichen dafür und ja, es gibt einfach Spiele wie Schalke, Hertha, Hamburg etc., Düsseldorf, da bist du einfach auch nochmal ein bisschen motivierter. Das ist ja das Problem, dass ja die großen Clubs auch häufig haben. Und dann hast du aber so Teams wie Elversberg, die eben auch ihre Klasse haben oder führt, wo aber diese Motivation und auch die Kulisse von außen, dass es eben was Besonderes ist, eben nicht da ist. Somit macht es das, ja, also das kann auch, also 30.000, klar, wenn die gegen dich sind, das kann aber auch motivieren.
Möchtest du da die sportpsychologische Komponente ansprechen, Michael?
Nein, ich will einfach nur das ansprechen. wie gesagt, das ist ja alles, nein, wie gesagt, wir haben Spiele glücklich gewonnen oder wir haben auch glücklich gepunktet. In dem Spiel hätten wir jetzt auch ein bisschen mehr Glück gebraucht oder das Glück mehr erzwingen müssen. Das haben wir eben nicht geschafft. Fürth hat uns da abgekocht und ein paar Situationen von mir aus überstanden, aber im Endeffekt halt verdient gewonnen und das ist okay. Das gehört zur zweiten Liga eben dazu.
Ja. Okay, würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran und gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. Es gab dann direkt wieder ein Auswärtsspiel. Das ist ja jetzt so die Stelle in der Saison gewesen mit den 2 Auswärtsspielen hintereinander. Und zwar nach Kiel ging's, zu Holstein Kiel.
Ja, aber weit ist der Auswärtsfahrt, kann das sein?
Das dürfte mit Sicherheit so sein.
Nee, Rostock ist weiter.
Ist Rostock weiter?
Ja, okay.
War im Quiz-Time vom SVWW.
Oh, okay.
Oder habe ich jetzt, also auf jeden Fall war die Frage.
Rostock, also ich glaube, Rostock ist auch weiter, weil es noch mehr nach Nordosten geht.
Genau.
Von der Streckung her. Und Kiel ist einfach eigentlich nur straight nach oben.
Ja. Jedenfalls
arschweite Anfahrt.
Nicht nur eine weite Anfahrt, sondern auch sportlich schwierig. Man sieht, Kiel ist, die haben offensichtlich so einen Dreijahresrhythmus, habe ich jetzt gesehen, so beim Blick auf die letzten Jahre, und hat der Kommentator bei Sky auch nochmal so angesprochen, irgendwie sind ja damals, als sie aufgestiegen sind, aus der dritten sind sie ja quasi, glaube ich, direkt, waren sie schon direkt in der Relegation, dann 3 Jahre später waren sie wieder in der Relegation und jetzt ist wieder 3 Jahre danach, also mal gucken, ob es ist.
Also meinst du, sie spielen Relegation nach dem Algorithmus?
Ja, und vielleicht schaffen sie es ja dann diesmal, also nachdem sie ja zweimal gescheitert sind, im Aufstieg in die erste Liga.
Es gab noch nie einen Bundesligisten aus Schleswig-Holstein.
Ja, das wäre dann der erste. Genau. Ja, und auch da hat man gemerkt, das wird nicht leicht. Das ging ja eigentlich schon mit dem ersten Ballbesitz irgendwie so nach einer halben Minute los. Mhm. Irgendwie, weiß nicht, Ball erobert oder bekommen irgendwie und einmal über hinten rum aufbauen. Vukotic spielt gleich mal dem Gegner in die Füße, versucht es wieder gut zu machen, fault und sieht die gelbe Karte, noch nicht mal eine Minute rum.
Das war krass, ja.
Ich meine, das ist, kannst du Devin so als Schiedsrichter meistens, also ich meine, letztendlich ist man wahrscheinlich dankbar dafür, dass man so eine klare Szene hat, irgendwie um die erste gelbe Karte des Spiels zu sehen, oder?
Also an sich natürlich will man erstmal ins Spiel reinkommen als Schiedsrichter, so den Rahmen setzen, auch zeigen, okay, bis hierhin sind die Zweikämpfe erlaubt, bis hierhin nicht, da ist meine Grenze heute, dass man auch dann mit den Spielern gemeinsam halt so ein Gerüst aufbaut, wie man regeltechnisch das Ganze angeht. Aber natürlich so generell sagt man so, okay, so zwischen der 20. bis 25. ist immer so, oder statistisch ein häufiger Zeitpunkt der ersten gelben Karte, letzten Endes in so normalen Spielen, in Anführungszeichen normal. Aber natürlich, man versucht, einen guten Zeitpunkt zu finden für die erste gelbe Karte, weil so schiedsrichtertechnisch ist der Einstieg, wir nennen es Einstieg in die persönlichen Strafen, immer wichtig, den gut zu setzen, den klar zu setzen, für jedermann verständlich und auch dann gut vorbereitet, dass man auch durch Ermahnungen und halt durch andere Foulpfiffe vorher das Ganze dann aufbaut. Aber gut, ich sag mal so, du hast auch dann so Dinger wie dann hier gegen Kiel in der ersten Minute von Vukotic. Ich sag mal so, wenn du die bringen musst, musst du die bringen. Und wie du halt, Gunnar, hast richtig gesagt, bei so glasklaren Dingen bist du so dankbar, weil es da null Diskussionen gibt und jeder weiß, dass es eine klare gelbe Karte ist, letzten Endes. Und dann, wir nennen es immer ein Geschenk, nennen wir es in der Schiedsrichtersprache. Es war ein Geschenk zum Einstieg in die persönlichen Strafen. Und dann war es halt in der ersten Minute so. Sehr ungewöhnlich, auch hat auch keiner wirklich Bock drauf als Schiedsrichter, schon in der ersten Minute die gelbe Karten zu setzen, weil du eigentlich lieber schon mal mit Spielern sprichst, das durch Ermahnungen und, wie ich schon sagte, anderweitig aufbaust und nicht direkt zücken musst, aber da musst du ziehen und hast du auch mal so Dinger, da hast du halt dann schon früh die erste Karte, aber wie gesagt, bei so Dingern hast du auch keinen Argumentationsspielraum mehr wirklich.
Ja, ja, gab auch keinen Nö. Protest, also die Sache war klar. Ja, und auch sonst lief es nicht so besonders.
So semi am Anfang noch, ne?
Ja, ich sag mal, während man gegen Fürth dann, ja gut, die Chancen kamen eigentlich auch erst später irgendwie, aber da war es eigentlich auch ähnlich. Also ich meine, so nach, auch sowohl der Zeitpunkt als auch so die Entstehung war fast eine Wiederholung, also so ungefähr nach 20 Minuten. Wieder Fechner, der auch beim 1-0 in Fürth, da ist schon so leichter Bedrängnis angespielt wird, da den Ball verliert. In Fürth war es dann mit 2 Pässen, war dann das 1-0 gefallen und hier hetzt er zwar noch hinterher, grätscht oder versucht den Ball nochmal wegzuspitzeln oder was, aber auf jeden Fall trifft nur einen Gegner, Strafraum, ja, klare Elfmeter, auch da gibt's kein Vertun. Hätte er da gelb sehen müssen für das Foul im Strafraum oder ist das eine ballorientierte Handlung und deswegen kein Geld nötig?
Also ich frag dich anderweitig, warum würdest du Argumente für gelb sehen? Oder warum würdest du gelb geben?
Ja, weil er eine Torschance findet.
Also eine klare Torschance oder einfach nur ein Torabschluss?
Ja, ein Torabschluss. Also ich glaube, es waren noch Leute in der Mitte. Aber das ist ja, das Vukotic, das war jetzt auch kein brutales Foul. Das war halt auch nur ein Foul und der war halt auf dem Weg zum Strafraum.
Ja, genau. Es war einfach nur richtig, war schon im 16er drin. Ich glaube gerade so halt eher links an der Kante am 16er. Ja. Das war jetzt nicht, dass der direkt danach abgeschlossen hätte. Es ist ein normales Foulspiel. Also wenn es jetzt eine klare Torschuss wäre und der kurz davor wäre, jetzt abzuschließen, dann wäre es ja noch vor ein paar Jahren dann glatt rot gewesen, aber mittlerweile reduziert man ja dann auf gelb. Aber das war auch jetzt keine klare Torschuss, das war einfach nur ein Foul.
Okay.
Dafür gibt's außerhalb vom Strafraum keine Karte und dann im Strafraum aber nicht, weil es jetzt keine klare Torschance ist, deswegen müsste man da auch nichts reduzieren. Es ist einfach normales Foul und dann ist es dann einfach nur ein Freistoßpfiff, sage ich mal, aber im Strafraum ist es dann halt ein Strafstoß und dann, wie gesagt, ja, erfordert auf taktischer Sicht keine Karte und eben auf Intensitätssicht auch nicht, also auch auf Basis der Intensität müsste es auch keine Karte geben, sondern einfach nur, ja, Foul und Strafstoß.
Ja. Wobei die Torschuss dann auch eher klarer wird.
Dadurch wird die Torschuss klarer, das ist richtig, damit es einen Strafstoß gibt.
Ja, das ist ja so ein generelles Problem, dass halt, ich sag mal, der Strafstoß ist ja dann einfach nur die Spielfortsetzung.
Richtig.
Und das halt, ich sag mal, in vielen Situationen, deswegen hat man auch so da diese Diskussionen immer, ist halt eigentlich eine unverhältnismäßig harte Spielfortsetzung oder krasse. Es gibt halt so gut wie nie einen Freistoß im Strafraum.
Ja, genau. Also Spielversetzung ist ja dann der direkte Freistoß, aber im Strafraum ist es halt ein Strafstoß.
Ja, aber das ist halt in vielen Fällen einfach Mist. Also das ist, glaube ich, eine Stelle, die halt vielleicht auch mal überdacht gehört, also vom Regelboard. Aber okay, die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen.
Das machen wir an anderer Stelle mal.
Ja, ja. Okay, also 20 Minuten rum, wieder 1-0 zurück. Aber anders, und das jetzt anders als in Fürth, danach kamen wir nicht zu Chancen, sondern im Gegenteil, Kiel hat einfach weitergemacht. Mhm. Und ja, wir hatten eigentlich nicht viel zu melden und es gab mehrere große Chancen. Dann haben sich, glaube ich, da die beiden Stürmer da von Kiel sich noch so ein bisschen in der Wolle gehabt. Der Pichler, der war, glaube ich, ein paar Mal sauer, dass er nicht angespielt wurde. Stritzel hat ein paar Mal noch so mit den Fingerspitzen die Bälle rausgeholt und das 2-0 war eigentlich auch nur die logische Konsequenz noch vor der Pause.
Es war aber schön herausgespielt, muss man sagen, das 2-0. Das war
ja, wobei Spiel. Dann auch dann ein Ball dann halt irgendwie, der kommt von ganz weit rechts außen, geht quer durch den Strafraum und keiner schafft es, den irgendwie zu klären. Kann ich mir vorstellen, ja, dass Koczynski dann dementsprechend sauer war dann danach.
Ja, safe.
Das war ein bitteres Gegentor, zumal es eben, das war der Pausenstand, ne?
Ja. Ja. Aber direkt danach hat er auch gewechselt. Also das ist ja auch ungewöhnlich. Ja. Schon vor der Pause dann gleich zwei Leute rauszunehmen.
Er war Fechner und Katic, ne?
Ja.
Ja, genau. Also ja, Fechner, meint ihr, wir sehen den gegen Braunschweig von Anfang an oder meint ihr, er geht jetzt mal auf Jakobsen? Weil
ich würde auch tippen, dass jetzt Jakobsen von Anfang an spielt am Freitag.
Und meint ihr, dass das jetzt einfach mit Fürth und Kiel für Fechner schlecht gelaufen ist oder dass der Gegner das vielleicht auch so ein bisschen oder die gegnerische Analyse das vielleicht so ein bisschen als Ansatzpunkt auch gefunden haben?
Ist sicherlich eine Möglichkeit, dass die da gesehen haben, okay, guck mal, in bestimmten Situationen, wenn du da presst, hast du gute Chance auf Ballgewinne. Ne? Man macht sich ja vorher solche, wenn ihr so Trigger quasi ja abgesprochen irgendwie damit, weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn einer alleine irgendwie einen Gegner anläuft. Das musst du ja machen mit also entweder gleich mit mehreren auf einen, so dieses Doppelpressing, oder dass halt auch dann die Passwege zugestellt werden. Das heißt, das müssen immer mehrere im Verbund machen. Und da braucht man dann klare Absprachen, wann geht man drauf und wann lässt man es sein. Und ja, da wird man in der Analyse vielleicht dann gesagt haben, okay, wenn der Fechner irgendwie, was weiß ich, mit dem Rücken zum Tor angespielt wird oder sowas, dann gehen wir direkt drauf, weil er in der Drehung irgendwie Probleme hat, dann den Ball überhaupt oder keine Ahnung. Das ist jetzt rein fiktiv, ne? Aber könnte ich mir vorstellen, dass es sowas beim gegnerischen Scouting gibt.
Ja, gut, ja, müssen wir dann bei den zukünftigen Spielen können wir mal drauf achten. Aber generell ist ja so, dass dass ja alles analysiert wird und sie dann gucken, wo eben dann Unsicherheiten bestehen vielleicht.
Ja.
Aber ja, ich denke mal, da hat man auch nochmal gesehen, dass Kiel eben zumindest in den Duellen mit uns fand ich jetzt nochmal stärker wie Fürth.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gerade in die zweite Halbzeit gehen, also haben wir dann auch da weitergemacht. Also ich kann mich an keine besonders gute Chance erinnern, bis es 3-0 stand, irgendwie so nach einer Stunde. Also wenn die, ich sag mal, noch besser ihre Chancen genutzt hätten, da hätten wir auch uns über 4-0 oder gar 5-0 nicht beschweren können.
Ja, in der Partie. Stritzel schon echt krass gehalten teilweise mal.
Ja, oder dann gingen halt noch Bälle dann vorbei oder sowas, ja. Also das
war wirklich,
da können wir froh sein eigentlich, dass sie dann, ja, so ab der 70. dann haben die dann auch gesagt, okay, es ist kalt, wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Winterpause, es steht 3-0, das machen wir jetzt.
Das ist auch, wir schaukeln das jetzt mal easy nach Hause.
Das machen wir jetzt nach Hause, haben da einige Spieler dann auch ausgetauscht.
Am Arsch.
Und, ja, sagen wir mal so zwei Gänge zurückgeschaltet. Das hat uns dann überhaupt erst nochmal zurück ins Spiel gelassen.
Also auch eine Qualität, die du haben musst, dann einfach dann auch halt nicht wie noch halt dann vor 4 Jahren, wo du dann halt 4-0, 5-0 abgeschossen wirst, sondern du bringst dann auch die PS auf die Straße und dann kommst du nochmal ran und machst spannend.
Ja, tatsächlich war es dann, also das hätte ich nicht mehr mitgerechnet, aber tatsächlich war es dann am Ende sogar spannend.
Da haben wir, glaube ich, in den früheren Folgen mal drüber gesprochen, dass wir halt in dieser zweiten Liga halt immer dran sind, letzten Endes. Also wir werden nicht mehr abgeschossen, sondern
ja,
wir also verlieren mit maximal 2 Toren, wenn wir
das verlieren. Das stimmt. Ich finde, das Spiel verfälscht das halt jetzt ein bisschen, weil da war das drin. Also da war das erste Mal eigentlich in der Saison, lag so ein bisschen in der Luft, dass wir eine Packung kriegen. Und
ja, ich komme nochmal zu meinem Punkt von vorher zurück, ja. Aber
mit
meine These.
Ja.
Naja, wir werden sehen. Klar, wie gesagt, es war jetzt, wie du sagst, das war das erste, wo wir auch 5-0 hätten verlieren können. Dass es dadurch ein 3-2 wurde, spricht auch irgendwo für unsere Mannschaft trotzdem. Die Endphase war ja tatsächlich nochmal spannend. Ja. Aber
dank Videoassistent noch dann den Strafstoß bekommen.
Ja, wie findest du das? Muss da der Videoassistent dahin und sagen, guck mal, der wird getroffen, das ist jetzt ein da solltest du mal gucken, ob, also der hat ja den Schiedsrichter dann quasi rausgeholt, dass er dann sich die Szene nochmal anschaut, dann haben sie es 12-mal hin und her gedreht und irgendwo hat man dann erkannt, ja, Bretaillen wird da getroffen, aber da hat er den, ich meine, klar, es ist nicht entscheidend, aber der Ball, den hat er ja schon zu dem Zeitpunkt schon geschossen oder versucht zu schießen, also er war schon weg.
Ja, ist jetzt, also wo der Ball ist, ist jetzt, ob es ein Foul ist oder nicht, dahingehend nicht entscheidend. Und laut Protokoll musst du den geben. Muss das ein Elfmeter sein. Also, ja. Ich hab's mal nochmal angeguckt. Es ist halt einfach so, ich sag mal, so ein verkapptes Schnappen drüber halten vom Kieler Spieler. Jetzt nichts krasses Wildes und auch sauschwer zu sehen für einen Schiedsrichter, weil es halt auch so, ich sag mal, dezent war. Aber halt. Kieler Spieler trifft nicht den Ball, hält den Schnappen drüber, trifft halt dann halt von oben halt Bretaillen, der halt schießen will. Nicht jetzt ultra dramatisch, es gibt krassere und härtere Fouls, aber für mich ist es ein Foul und den musst du dann und auch dann richtig, dass er dann halt korrigiert wird, weil es im Strafraum ist und dann musst du da Elfmeter geben. Hm. Ist nichts Wildes, nichts ultra Böses, aber ist ein Foul. Ja. Und für mich dann auch in der Folge dessen halt ein klarer Strafschuss und auch dann, finde ich, ein richtiger VAR-Eingriff.
Ja, also für meinen Geschmack ist das so ein Ding, aber hui, ja, das ist dann jetzt eher so auf der emotionalen Ebene, also wo ich dann auch sag, also so ein Teil muss das sein, aber okay.
Ich sag mal, wenn es 1-1 steht, ist es schöner, wenn wir den VAR-Elfmeter kriegen, aber
ja, das VAR-Glück, das hätte ich mir vielleicht in einem anderen Spiel
dann. Ich finde es jetzt nicht kein Glück, es ist einfach so ein Protokoll, ist es ein Foul, dann muss der VAR eingreifen, ob es dann halt 1-1 oder 0-6 ja, steht, ist halt
das mit dem Protokoll so, als wäre das was Absolutes, aber wir erleben es ja jede Woche in der Bundesliga und in der zweiten Liga, dass es halt mal so und mal so ist. Ne?
Ich sag mal so, gerade so, ich weiß, was du meinst, vielleicht so vermeintlich bei Handspielsituationen, aber an sich, es gibt ja ein Protokoll, an das sich gehalten werden muss, von daher ist es jetzt, finde ich auch, dann muss man nicht exorbitant drüber sprechen, wenn das Protokoll einfach eingehalten wird. Ich finde, es ist ein klares Foul und dementsprechend auch ein Strafstoß.
Ja, okay.
Der Punkt bei den Dingen ist ja oft einfach, dass es nicht am Protokoll liegt, sondern es gibt dann eben Auslegungssachen. Mhm. Und war ja auch bei Champions League war das doch auch so, dass dienstags ein
Elfmeter
gepfiffen wird.
Wahnsinn. Ja, das ist halt gerade
bei Handspielsituationen. Bei Bayern dann nicht. Also ja. Da ist ja Handspiel, also das ist dann, da hat es dann auch in meinen Augen keinen Sinn gemacht, aber auch wenn ich
Freund also
dieser Regel bin, das hat Thomas Müller eigentlich ganz gut auch ausgedrückt. So. Und in dem Fall, wie gesagt, denke ich auch nicht, dass es mit Glück zu tun hat, weil VAR verbraucht sich ja nicht für dich. Und ich sag mal so, also jetzt stellen wir mal die zwei Thesen in den Raum, ja, die Kieler nutzen ihre Chancen besser und du verlierst ja vielleicht 5-0 oder 5-1, dann gehst du mit dem Torverhältnis von -5 aus dem Spiel, wenn es schlecht läuft, so von -1. Das kann sich später noch bezahlt machen. Von daher nehme ich auch den VAR-Eingriff gerne.
Ja, klar. Also ich wollte mich jetzt auch nicht darüber beschweren. Ich sag nur, es war jetzt für das Spiel da halt relativ sinnlos. Aber okay, es ist
war das eigentlich der erste VAR-Eingriff mit Elfmeter zu unseren Gunsten? Ich weiß, in Nürnberg war es gegen uns.
Könnte sein. Also nicht generell, aber diese Saison.
Nee, wir hatten.
Ja, in der dritten Liga gab es wenige VAR-Eingriffe.
Ja, da gab es ihn nicht, aber ich weiß, auch schon letzten zweite Saison gab es auch schon den VAR.
Ja gut, da haben wir besonders gute Erfahrungen damit gemacht. Da gab es ja dieses absurde Dresden-Spiel damals, aber das müssen wir jetzt
nicht. Ihr habt immer, das ist auch so, ist auch psychologisch total häufig, dass immer nur das Negative im Kopf ist. Ich habe noch hier das erste Spiel halt während bei Corona gegen Stuttgart zu Hause, wo wir halt den Elfmeter in der 90+6 kriegen und das Ding dann gewinnen, Freunde. Ja. Das habe ich noch im Kopf.
Wo der Schiedsrichter vorm Monitor steht und mit seinem VAR schimpft, ich sehe nix und dann am Ende doch den Elfmeter gibt.
Weißt du, war Sascha Stegemann?
Ja, ich sehe da nix, hat er gesagt.
Ja, aber es war ein Handspiel, ne? Also halt aufgrund Handspiel von Stuttgart und es ist auch richtig, dass es den Elfmeter gibt. Und dann haben wir das Ding 2-1 gewonnen. Ja. Das habe ich noch im Kopf als VAR für uns. Und ja, auch in Dresden musst du leider das Tor aberkennen. Sorry for that.
Ja, das würde heute ja nicht mehr passieren. Eine Szene, die 12 Minuten vorher passiert ist.
Ja gut, wenn er beim Aus war, war er beim Aus. Das kannst du nicht geben. Also das wird heute noch genauso
weiter. Nee, sie haben danach klargestellt, dass das nichts mehr mit der Entstehung der Szene zu tun hat.
Ja, ich sag mal so, ich weiß, was ihr meint, aber es war damals leider richtig.
Moment, was heißt ihr? Das war guter. Hey, bin ich nicht im Board. Nee, das war halt einfach nur super ärgerlich und es war schon sehr viel früher. Ich glaube, entscheidend ist da ja, glaube ich, ob es einen Pass nach hinten gibt, nochmal zwischendurch oder wie auch immer. Aber ja, jetzt, wie gesagt, war es gut, es war nochmal spannend. Genau. Ich habe da die erste Halbzeit konnte ich gucken, dann bin ich zur Weihnachtsfeier mit Moritz von seinem Fußball gefahren oder da lief ja dann auch noch der Fernseher und dann erstes. Und die Schlussphase von Wien habe ich mir dann wieder noch reingetan und danach das Elfmeterschießen von der U17.
Thomas Tuchel würde jetzt sagen, wir haben die zweite Halbzeit 2-1 gewonnen in Kiel.
Ja, genau. Hat sich genauso angefühlt. um das gerade nochmal klarzustellen, also ich bin gar nicht so prinzipiell gegen den VAR. Also ich denke viele. Nein. Viele Sachen werden da. Jetzt auch, es gibt ja viele mittlerweile, die sagen so von wegen, das Mist musst du wieder abschaffen, sonst irgendwas, da würde ich gar nicht zustimmen, weil viele Sachen hast du halt völlig vergessen, wo du dich früher drüber geärgert hast, ja, was weiß ich, Schwalben oder sowas, ja, oder Sachen, die irgendwie hinterm Rücken vom Schiedsrichter passieren, das gibt's ja alles fast gar nicht mehr. Und wenn ich möchte das erstmal sehen, wenn dann halt irgendwie wegen der Schwalbe dann ein Elfmeter gepfiffen wird und es gibt keine Möglichkeit, sich das dann nochmal
Ich bin auch absoluter Befürworter des Videoassistenten, absolut, weil nennst du auch hier, ich nenn's mal Präventionsparadoxon. Mhm. So ganz viele Tätigkeiten oder auch so Schwalben, wie du sagst, gibt's halt nicht mehr, weil die genau wissen, das fällt halt auf und du hast halt mit Videoassistenten, kannst du es nicht mehr bringen.
Ja. Genau.
Ja, und es ist auch im Pokal merkst du es, oder nee. Da ist Pokal die erste Runde ohne?
Pokal sind die ersten beiden Runden ohne.
Ja, genau. Also das ist so das, was Devin, glaube ich, auch meinte mit dem, was man sich so merkt oder dass man sich die negativen Dinge eher merkt. Wenn du keinen VAR hast, natürlich gibt es immer noch Entscheidungen, worüber du dich dann aufregst oder wo es dann im Großen und Ganzen keine ganz einheitliche Linie gibt, weil es eben dann immer noch Interpretationsspielräume gibt und auch ja, die Schiedsrichter einfach halt Menschen sind, die unterschiedlich pfeifen. Aber wenn das dann eben nicht mehr da ist, dann denkt man auch so, das ist immer das, wo ich das dann so denke. Nee, es ist super, dass der da ist, weil es eben sehr viel von vornherein oder einiges ausschließt und trotzdem ja vieles gerechter macht, auch wenn es nie bei 100% ist.
Ja. Ja, das Ding ist, dass das halt am Anfang komplett anders verkauft würde, ne? So von wegen irgendwie, ja, nur bei eindeutigen Fehlentscheidungen wird er dann eingreifen und sonst irgendwas. Anfangs hat man gedacht, okay, wie oft wird das passieren, ja? Vielleicht in eine Szene pro Spieltag oder sowas. Und dann ruckzuck gibt's dann jetzt plötzlich in jedem Spiel dann irgendwie x Eingriffe. Und das haben sie bis heute nicht so richtig austariert bekommen. Aber okay, gut. Lass uns das Thema vielleicht.
Ja. Wir machen mal eine extra Schiedsrichterfolge irgendwann.
Ja. Das wird schön. Ja, sollen die Leute Colina Serben hören. Gibt's sie noch?
Nein, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Der Alex Feuerherd ist doch jetzt.
Ach ja, stimmt. Der, genau, ist ja auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
Der hat sich hochgepfiffen.
Ja. Ein Upgrade von einem kleinen Podcast zu einer größeren Media-Einsache. Boah, wäre das eine Überleitung. Egal. Gunnar, mach weiter.
Ja, der war ja vorher bei Sky, ne?
Ja, der war bei Sky.
Aber das stimmt. Gut, lass uns doch die Niederlagenserie weiterführen und Devin kommt nochmal.
Ja. Das sind heute Überleitungen aus der Hölle. Das war ein Aufstieg von einem kleinen Podcast zu etwas größerem. Ja.
Nein, es war ja keine Niederlage.
Und Colinas Erben war auch kein kleiner Podcast.
Ich sag mal, aber im Verhältnis, ich finde Sky schon größer als Colinas Erben, ich sag mal so, von etwas, dass du in der Hierarchie raufsteigst.
Ja, aber der Alex war ja auch bei Sky. Also das war doch der Punkt.
Ja, genau. Soll ich kurz erzählen?
Ja, gut, dann wie ist deine Glanzparade?
Genau. Dann, wir hatten ja, oder liebe Hörer, wir haben ja in der letzten Folge kurz darüber berichtet, dass ich die Chance habe, Teil des Podcasts der Glanzparade zu sein von Sky mit Wolf Fuß, Frank Buschmann und Thomas Wagner, weil es da einfach eine Ausschreibung gibt, dass da der Sidekick Timo Schmidtchen dann mal eben für eine Folge nicht da ist am 18. Dezember. Und ja, Sky hat gesagt, bewerbt euch, denkt euch was aus. Und ich habe mich beworben, auch halt so meine Rolle als Schiedsrichter. Bin dann aus mehreren Videos in die Top 6 gekommen. Da haben wir letztes Mal aufgerufen dann zu einem Voting, weil dann durch das Voting von Top 6 auf Top 3 reduziert wird. Da erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank an alle, die für mich gevotet haben. Ich habe es ja auch nochmal auf den diversen sozialen Medien, in den Wehen-Plattformen kommuniziert. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe auch da Nachrichten bekommen und auch halt Kommentare, die meinten, ja klar, hier als NEL-Hörer unterstütze ich dich natürlich. Vielen, vielen Dank. Es hat auch gereicht fürs Finale. Ich bin ins Finale gekommen, bin im Voting Dritter geworden. Also habe dann auch drei hinter mir gelassen, war dann tatsächlich auf Sky in der Glanzparade live im deutschen Fernsehen im Finale. Also die drei Finalisten wurden dann einfach live in der Sendung zugeschaltet und mit uns wurde ein kleines Bewerbergespräch geführt, geleitet eben von Wolf, Frank und Timo. Und ja, eine Woche später wurde dann der Gewinner verkündet, wer dann den heißen Stuhl am 18.12. ausfüllen darf. Und ja, ich kann sagen, dass ich nicht Dritter wurde, also auch da habe ich noch jemanden hinter mir gelassen, aber letzten Endes auch nicht gewonnen habe und in diesem Contest Zweiter wurde und ja, mit viel, viel Lob beschüttet worden wurde von Sky-Seiten oder auch von vielen, die dies gesehen haben und mich da sehr gut präsentieren konnte und auch die Schiedsrichterei sehr gut präsentiert habe und es hat einen riesengroßen Spaß gemacht und es war ein mega Erlebnis dann auch da live dabei zu sein und ich hätte es fast geschafft, in einen, ich sag mal, etwas größeren Podcast vielleicht als Sidekick. Und ich habe auch gesagt, ich hätte natürlich niemals erst Sieger irgendwie erwähnt an diesem Tag und für wen etwas Werbung gemacht. Aber am Ende war dann der Zweite auch der erste Verlierer. An der Stelle hat dann der Micha auch irgendwo dann recht. Der Gott, ich kann mir vom zweiten Platz leider nichts kaufen. Erstmal, dann man natürlich mal gucken, was dann daraus noch entsteht und sich vermeintlich entwickelt. Aber in der Glanzparade, es war ein riesengroßes Abenteuer. Am Ende mit Platz 2 für den NEL-Devin und dann ja, mal schauen, was noch so kommt, aber erst einmal bleibe ich bei niemals erster Sieger.
Gut. Schade.
Ja, schade, aber war ein Erlebnis und war cool.
Gut. Was wir letzte Woche auch hatten, war ein Gewinnspiel. Und das habe ich vorhin ganz im Intro vergessen zu erwähnen. Auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Dazu müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Schon mal so als, als Appetithäppchen.
Ja, aber ich meine, das war jetzt eben natürlich ein bisschen provokant gesagt, aber du hast ja dadurch, dass du da zugeschaltet wurdest und dich da gut präsentiert hast, hast du ja schon auch einiges mitgenommen. Klar, auch wenn es jetzt nicht ganz gereicht hat, aber es war ja trotzdem eine coole Sache. Klar, die Sahne auf der Kirsche hat jetzt gefehlt.
Die Kirsche auf der Sahne.
Oder so.
Andersrum.
Sollst du nicht so viel Sand in den Kopf stecken oder nicht?
Ja, also das darfst du jetzt nicht machen, Devin. Ja, von daher weiß ich nicht. Ich hoffe, dass alle, die du aufgerufen hast, auch dann für dich gewotet haben. Ja. aber ich denke auch, dass das, ja, da jeder dann mal auch reingehört hätte, ob du dein Versprechen dann wahr machst. Und niemals erst oder die dass du dir das irgendwie, das wäre dann auch nicht so einfach, weil da gibt's ja dann Vorgaben etc. pp. Und aber gut.
Ich hätte das, sie können es nicht schneiden. Von daher, ich hätte irgendwie, das, ja. wenn man sich vorstellt, dann, wie gesagt, der andere, der Gewinner, hat auch gerade einen eigenen Podcast, ja, ja. Der jetzt nicht mal erwähnt worden ist. Von daher, das hätte ich schon unterbekommen, definitiv.
Ja, genau. Ja, aber Gunnar, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, immerhin hat es dazu geführt, dass ich zum ersten und vermutlich auch einzigen Mal die Sky-Glanzparade angeschaut habe. Das ist doch auch mal was.
Ja.
Devin, ach, hat ja gemeint, ein seriöses Format.
Würdest du bei dieser Behauptung bleiben, Devin?
Dass die Glanzparade seriös ist, das ist selbstverständlich. Also da gibt es Formaten, wo ich schon teilgenommen habe, die weniger seriös sind.
Okay, also so ungefähr seriös wie der Sportteil von der Bildzeitung, oder?
Also es ist Sky Sport. Ah, also, ja, als Sky Sport und Rolf Fuß und Frank Buschmann als unseriös zu bezeichnen, was das Sportliche angeht, fände ich ein bisschen vermessen. Aber da können die Meinungen auseinandergehen. Das ist ja nicht schlimm.
Also wir sind uns einig, dass das kein Journalismus ist, was die machen, oder?
Es ist jetzt nicht der investigativste Journalismus, aber
das ist einfach keine. Die verkaufen ein Produkt.
Ja, also die reden also über genau den Sport,
wie wir halt insgesamt.
Ja, es ist gut. Es ist halt, das Ende ist dann halt von dem Broadcast-Unternehmen, dass die auch dann natürlich Wirtschaftsunternehmen sind. Ja. Aber genauso wie wir über halt die beiden WM-Spiele reden, in unserer Folge reden die über den abgelaufenen Bundesligaspieltag oder Champions League oder Nationalmannschaft.
Ja.
Ist ja auch in Ordnung. Und die reden schon über das Sportliche, von daher, das ist jetzt nicht so, dass sie nur irgendwie Werbung machen für irgendeinen Kappes, sondern das ist für mich, ich finde es einen interessanten sportlichen Meinungsaustausch.
Aber ich würde, denke, wir können uns auf einiges einigen, das ist seriöser als das, was du auch schon gemacht hast.
Richtig.
Das, da würde ich mitgehen und.
Ja. Sind wir uns auch einig?
Gut. Was haben wir noch?
Ja, ehemalige.
Das wäre jetzt ein harter Downer, aber ja, können wir machen.
Moment, ich bin kurz.
Micha muss ich mal kurz ausklinken. Ja. Familiäre Verpflichtung im Hintergrund. Ja. Es sollte vielleicht erwähnt werden, auch wenn es traurig ist und jetzt gerade die uns vielleicht die Stimmung jetzt ein bisschen verhagelt. Aber letzte Woche gab es eine sehr traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Spieler Agyemang Diawuzi mit gerade mal 25 Jahren plötzlich verstorben ist. Das muss ich sagen. Hat mich auch ziemlich betroffen gemacht.
Generell. Ja klar, in solchen Jahren als Sportler ist es jetzt, steht das nicht auf der Tagesordnung eigentlich, dass du dann.
Ja, generell, ich sag mal, wenn man so denkt, vermeintlich gesunde junge Leute, 25 Jahre alt, das sollte nicht sein.
Ja klar, es steht nicht, wie gesagt, ist nicht geplant und wie gesagt, ich glaube, man hat bis heute jetzt nicht wirklich gesehen, wieso ist auch letzten Endes.
Ja, doch, das ist relativ klar. Also hatte wohl Herzprobleme, gab wohl irgendwie eine Erkrankung und also das letzte war, was vermutet wurde, das war jetzt nicht letztendlich bestätigt, dass es dann eine Herzmuskelerkrankung dann war oder eine Entzündung.
Herzmuskelentzündung,
ja. Ja, genau. Möglicherweise hat er auch schon vorher leichte Beschwerden gehabt und dann vielleicht so ein bisschen das ignoriert und drüber trainiert und möglicherweise, aber das ist jetzt, ich möchte jetzt auch nicht spekulieren, aber das könnte ihm zum Verhängnis geworden sein.
Ich frage es halt, warum du halt mit 25 als junger Sportler eine Herzmuskelentzündung bekommst. Das ist halt auch krass.
Ja, klar. Ich meine, gut, durch irgendeine andere Infektion kann das ja kommen. Gab ja früher auch schon andere Fälle. Also das alle paar Jahre hört man sowas ja mal irgendwo, ich sag mal so im weltweiten Sport. Irgendwie, ich kann mich noch an Kanu erinnern, meine ich, oder? Was? Genau. Mankwo Kanu? War der damals, wo war der? Bei Inter oder Ajax oder was? Weiß ich nicht mehr. Den habe ich noch in Erinnerung. Und so, ja, so ab und zu gibt's sowas mal. Sie jedes Mal traurig, aber jetzt natürlich dann in so einem Fall ist man ja doch zumindest gefühlt noch ein bisschen näher dran, dadurch, dass er bei uns ja nicht nur irgendein Spieler war, er war ja schon ein Publikumsliebling, da vor allem seine erste Saison, gerade sein erstes Profijahr, das war ja richtig stark, da mit seinen Tempo-Dribblings auf dem Flügel, viele Vorlagen damals auf Scheffler gegeben und so weiter. Also das war ja schon eine große Sache und deswegen hatten wir ihn hier auch in guter Erinnerung, auch wenn es jetzt sportlich jetzt nicht so überragend jetzt lief für ihn die letzten Jahre, aber da hatten ja, also Diawuzi war immer noch ein Name, wenn der irgendwo fiel, wo jeder dann dachte, ah super, ja, ne, das war was damals. Also sehr, sehr traurig. Ja, gab dann auch in Regensburg, wo er jetzt gespielt hat, gab es bewegende Szenen da irgendwie, da haben sie dann im Lauf, also haben sie keine Schweigeminute vorm Spiel gemacht.
Wir sind alle, ich glaube, in der 25. Minute aufgestanden haben.
Genau, also ich glaube, er hat die Nummer 24 getragen und dann
nach 24
Minuten.
Ja, stimmt nicht, weil er all 25 war, genau. Ja, aber Nummer 24, deswegen Minute 24, alle aufgestanden, Standing Ovations und.
Genau, ja. Ja, ja, ich persönlich mag ja eh einen hörbaren Unterstützung, also jetzt so eine Klatschminute oder sowas, das gab es ja auch schon eigentlich ein bisschen lieber als eine Schweigeminute. Aber gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber ja. Der formidable Skyman in Kiel hat das irgendwie nicht so ganz kapiert. Der hat dann den Trauerflor dann erstmal, hat er wahrscheinlich schnell gegoogelt und der erste Treffer, der bei Wien Wiesbaden Trauerflor kam, war Suat Türke. Aha. Was allerdings halt schon im Februar diesen Jahres war und hat das erstmal erwähnt. Ach, das war ein bisschen, bisschen an der Performance, aber gut, Sky. Naja.
Ich glaube, das werden die ihm auch erzählt haben hinterher, dass das ein Griff ins
Klo war. Ja, das kam kurz danach, kam das dann auch noch dann irgendwie, hat er es noch versucht dann reinzumogeln. Naja, bisschen unglücklich.
Ja, dann noch, genau, er hat erst gesagt, so ein Türke, und dann hat er noch gemeint irgendwie, und ja, auch der am 28. November verstorben, ja, jemand hier, aber ja, gut, das ist jetzt eine blöde Randerscheinung, aber ist halt schon krass traurig, dass man das dann lesen musste und ja, dass sowas immer noch eben passiert, auch wenn es sehr viel seltener passiert wie früher, weil eben mehr drauf geachtet wird. Aber ja, wenn man eben die positiven Erinnerungen oder generell überhaupt eine kleine Beziehung zu dem Menschen aufgebaut hat, auch wenn man ihn eigentlich gar nicht kannte als Mensch, ist es eben einfach was anderes, ja.
Ja.
Und ja, daher werden wir ihn trotzdem in Erinnerung behalten und ja, irgendwie von Familien und Freunden wird das jetzt hier keiner hören, aber
unser aller beide. Wir
auch vom Verein entsprechend bedacht und ja, die nächste ja, traurige Nachricht, auch wenn es beim letzten Mal ein älterer Musiker war, den wir bedacht haben, aber
ja,
irgendwie ja, immer wieder Thema auch bei uns jetzt.
Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus?
Ja, es gab noch mehr Nachrichten zu ehemaligen, die auch nicht schön sind. Die weniger dramatische Nachricht von Johannes Wurz, der ja in Finnland dieses Jahr gespielt hat. Ich glaube, die Saison ist dort auch jetzt beendet, weil die das Kalenderjahr überspielen. Wo war der in Honka?
Ja, das ist, glaube ich, ein Vorort oder Stadtteil von, was war's? Eine von den größeren Städten, ne?
Ja.
Was, Tom? Ich weiß es nicht mehr, also egal. Also, in der
fünften Liga. Auf jeden Fall hat dieser Verein jetzt Insolvenz angemeldet. Und das Abenteuer Finnland könnte sich dann, oder der Ausflug in Finnland könnte sich dann jetzt deshalb automatisch erledigen. Hat er auch eine gute Saison gespielt und hat ja wahrscheinlich auch, wenn er will, die Möglichkeit, in Finnland zu bleiben. Von daher ist es für ihn jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber klar, wenn er Familie hat und die sich da wieder neu zurechtfinden müssen, ist das auch nicht optimal.
Ich meine gelesen zu haben, dass das sowieso jetzt nicht irgendwie langfristig geplant war. Also es hätte sowieso sein können, dass er jetzt nach der Saison da den Verein verlässt.
Okay.
Und es gab auch Gerüchte, dass er jetzt auch wieder nach Deutschland zurückkommt. Also vielleicht wollte er einfach tatsächlich halt einmal, ja, mal so eine Auslandserfahrung halt machen, was ich persönlich gut nachvollziehen kann. Ich war selbst auch mal ein Jahr mit der Familie im Ausland. Also das, bloß ist das ja häufig bei Fußball ja so ein vorgeschobener Grund irgendwie, so von wegen, entweder findest du in Deutschland nichts mehr oder es gibt halt woanders halt mehr zu verdienen, wenn du halt bei den Spitzenspielern bist. Aber ja, nee, also hat sich wohl tatsächlich so herauskristallisiert, dass das für ihn einfach so ein persönliches Ding war, wo es jetzt auch gerade gut gepasst hat mit Familie. Ich glaube, seine Frau war jetzt mit dem Studium fertig oder mit der Promotion oder irgendwas. Von daher war das zeitlich jetzt der passende Gelegenheit gewesen auch.
Ja.
Ja, mal gucken. Gut. Vielleicht sehen wir auch demnächst in der dritten Liga wieder, wo es was kürzlich wo gerüchtet wurde. Mal schauen.
Genau, ich sehe gerade, also Vertrag ging tatsächlich bis Ende des Jahres, von daher hat es für ihn jetzt keine größere Relevanz, außer dass es vielleicht eine Entscheidung dann abnimmt. Ja, und dann gab es ja noch die Nachricht, das war auch, glaube ich, in der letzten Woche, dass Brooklyn Ise.
Das fand ich ja krass, ey, mein lieber Gesangsverein, als ich das gelesen habe.
Ja, nach einer Saison bei uns jetzt für einiges an Geld zu Hannover gewechselt ist, dort aber ja nicht so richtig zum Zug. Ach, das ist jetzt blöd. Das war jetzt keine Absicht, da nicht so richtig zum Zug gekommen ist und jetzt tatsächlich in einem oder aus einem Zug.
Heute Überleitungen aus der Hölle.
Ja, das war wirklich nicht, das war wirklich keine Absicht jetzt. Da, ja, im Zug ja letztlich ja festgenommen wurde, nachdem er da auffällig war oder randaliert hatte oder Fahrgäste sogar am Aussteigen behindert hatte oder am Einsteigen, wie auch immer. Ja. Und dann, als eben die Polizei angriff, da noch sich gewehrt hat und ja, aufgrund jetzt von ja, psychischen Problemen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt erstmal freigestellt wurde. Aber ja, zumindest hat er da, ja, gab wohl auch eine Freundin, die so eine Beziehung, die da beendet war. Und also es scheint ihm wirklich nicht gut zu gehen. Und ja, da bleibt zumindest zu hoffen, dass er das, dieses Tal überwindet und dann auch, ja, eben körperlich fit ist, sondern auch
mental, da sieht man wieder
psychisch, mental
die Wichtigkeit
Hilfe der bekommt mentalen Komponente. Dort, dort dann wieder, ja, auch da
aufs Gleis
gesund wird. Und
ich glaube, er war sogar unterwegs, ich glaube, von Wiesbaden Richtung Hannover wieder. Und ja, ich weiß nicht, es hat nur gelesen, dass eben dann er kürzlich halt eine Trennung war von seiner letzten Freundin. Und ich glaube, die wohnt wohl noch in Wiesbaden.
Ja, genau.
Und die hatte er hier gehabt und es hat man so rausgelesen, dass es wohl vermeintlich damit zu tun hatte. Letztendlich auf Basis der Trennung, dass hat ihn so halt jetzt halt, dass das so der Auslöser war, weshalb ihn es so aus der Bahn geworfen hat. Oh Gott, das war auch eine Scheiße. Das war auch eine schreckliche Überleitung gerade. Oh Gott, egal.
Das ist keine Überleitung.
Ja, aber egal, was ich meine. Auch egal. War nicht beabsichtigt. Ja, ist halt krass. Ich glaube, der ist jetzt in der geschlossenen Psychiatrie sogar. Also hat er wirklich auch dann widersetzt, wie sich gegen Bahnbeamte widersetzt, gegen Polizeibeamte widersetzt, war in der Zelle, ist da komplett ausgerastet, hat die bespuckt und körperlich angegangen.
Da muss ich mal kurz einhaken. Also, dass sowas dann öffentlich wird, was da im Polizeigewahrsam passiert, finde ich ja auch ein bisschen zweifelhaft, ne?
Ja, ist krass. Also ist jetzt, halt generell so
ich meine, wer steckt denn da sowas durch? Also was?
Gut, das ist jetzt nochmal eine andere Seite der Medaille, aber das ist halt krass, wie Spieler halt dann das so halt, ich sag mal, abrutschen. Das ist halt schon, also das hätte ich jetzt nie. Also natürlich, das sieht man wieder, das hätten wir alle wahrscheinlich nicht gedacht, weil man sieht das den Spielern halt und Menschen einfach nicht an, wer wie gefestigt ist oder labil halt gerade, was halt das Psychologische angeht. Und leider Gottes sieht man, oder leider Gottes andere Seite, glücklicherweise sieht man dadurch, wie die Wichtigkeit der Sportpsychologie, dass das vielleicht dann immer mehr jetzt hoffentlicherweise in den Vordergrund gerückt wird, dass das vermehrt gefördert, gestärkt und auch umgesetzt wird, sodass halt auch da das hoffentlich immer seltener vorkommt. Und natürlich auch da, glaube ich, von uns allen wünschen wir in Anführungszeichen beste Genesung. Und ich glaube, Hannover hat schon gesagt, der Verein steht ihm ja nicht frei, sondern also er setzt jetzt nicht ein, aber der Verein steht ihm da zur Seite und unterstützt ihn, wie es eben sein muss und er es bedarf. Und dann hoffen wir ganz schnell, dass es halt dann wieder bergauf geht. Aber ich kann euch sagen, das ist halt, wenn man in der geschlossenen Psychiatrie ist und so einen Breakdown hat, das ist kein Ding von heute auf morgen, dass man sagt, jetzt geht's mir wieder besser, ich kann jetzt spielen, sondern das ist wie auch eine körperliche Versetzung, eine schlimmere, braucht das auch genauso seine Auskurierungszeit.
Ja, brauchen wir jetzt auch von außen, glaube ich, jetzt weder Ferndiagnosen noch Prognosen zu stellen. Einigen wir uns drauf, wir wünschen ihm alles Gute.
Ja.
Ja, aber was vom Verein kam, von Hannover, war eigentlich auch gut, dass sie um Sensibilität bitten und ja. Dass sie ihm die Zeit geben, die er braucht. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Und ich meine, was dann an die Öffentlichkeit kommt, das, was im Zug passiert ist, klar, das kommt an die Öffentlichkeit, weil ja einfach viele Leute das mitkriegen und vielleicht ihn auch irgendjemand erkannt hat. Und alles andere wird wahrscheinlich dann eine Anfrage sein an die Polizei, die da gegebenenfalls, sie sagen ja da nicht den Namen, aber das kann man sich dann eben zusammenführen.
Ja,
gut, wie auch immer, ist so jemand, der
Öffentlichkeit steht, immer Details, die in der Zelle passieren, also das ist eigentlich nicht gewöhnlich, dass die Polizei
Bericht, ich weiß jetzt nicht, ob der einsehbar ist, wie auch immer. Ja. Vielleicht hat es auch einer durchgesteckt, das wäre natürlich bitter. Ja. Aber zu dem Thema Mental Health gab es ein, wie ich fand, beeindruckendes Video, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, von Norwich City.
Nee.
Das gab es jetzt so vor einem Monat. Wenn ihr das mal googelt, Norwich City und Mental Health oder...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es gesehen. Sehr, sehr gut.
Da will ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Ja. Aber da geht es eben auch genau um den Punkt, dass man es den Leuten nicht immer ansieht, wie es ihnen geht. Und das geht 2,5 Minuten.
Ja.
Wenn ihr euch das interessiert...
Kann man sich mal ansehen. Ist sehr, sehr gut. Und wie gesagt... Ja. Das, was man mitnimmt, die Message, die kommt zum Schluss. Und von daher, sehr, sehr gutes Video. Ich habe es gesehen.
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde mir es anschauen und mal in die Shownotes packen. Dann könnte
genau, das sind einfach zwei Fans, die
gerne ins Stadion gehen.
Die sich regelmäßig halt, die so nebeneinander sitzen und halt
verschiedene
Spiele verfolgen. Aber wie gesagt, guckt es euch einfach an und dann,
ja,
die 2,5 Minuten sollte man investieren.
Okay. Dann soll ich mal kurz von der Mitgliederversammlung berichten. So spannend war es jetzt auch nicht.
Ja, mach das doch.
Ja. Mach ich das an der Stelle tatsächlich wollte ich gerade sagen, meine Zeit ist für heute leider abgelaufen. Ich muss mich hier an der Stelle verabschieden. Aber hat wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und immer wieder gerne und freue mich aufs nächste Mal. Nochmal dann halt in der Jahresabschlussfolge. Das Highlight natürlich, liebe Fans. Von da immer wieder gerne und eine schöne Restfolge noch.
Bis zum nächsten Mal. Ja, danke Devin. Danke für deine Zeit.
Danke Devin.
Bis bald. Sehr, sehr gerne.
Tschüss. Gut, also Stichwort.
Danke Devin, das ist auch toll.
Ja, gut. Ne? Ja, habe ich lange jetzt dran gebastelt an dem Move hier. Ja. Mitgliederversammlung ist ja eigentlich traditionell beim SVW in Taunusstein, also dem Mutterverein, eher nicht so kontrovers, ich sag mal, allein aufgrund der Gegebenheiten. Also da gibt's üblicherweise keine Kampfabstimmungen, keine konkurrierenden Kandidaten fürs Präsidium oder ähnliches, was auch in anderen Vereinen vielleicht mal passiert. Das ist hier nicht zu erwarten. Und auch sportlich kann man ja von Erfolgen berichten. Also natürlich vor allem mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft. Das Nachwuchsleistungszentrum wurde mittlerweile in die Kategorie 1 jetzt eingestuft beim DFB. Also früher gab es da diese Sterne, irgendwie 1 Stern, 2 Stern, 3 Sterne. Das sind jetzt mittlerweile Kategorien 3, 2 und 1. Bisher war das Wehener NLZ in der Kategorie 2 und das ist auch die Voraussetzung für die zweite Liga. Für die erste Liga musste diese Kategorie 1 schaffen. Also da gibt es dann halt so einen Kriterienkatalog, den man da erfüllen muss. Und den haben wir jetzt auch. Also ich sag mal, formal sind wir an der Stelle schon mal startklar für die erste Liga. Naja, das ist natürlich weniger der Punkt, aber das hat natürlich auch andere Vorteile, wenn Jugendspieler dann irgendwie wechseln, auch später noch, da gibt's ja dann diese Ausbildungsentschädigung. Die werden nach irgendwelchen bestimmten Formeln werden die halt berechnet. Und da spielt halt auch rein, in welcher Kategorie dein NLZ ist. Das heißt, da hast du jetzt irgendwie, haben wir jetzt einen leicht höheren Faktor halt als vorher, wenn dann halt eben diese Ausbildungsentschädigungen berechnet werden. Wie groß diese Summen dann da am Ende sind, weiß ich nicht. Das wurde jetzt auch nicht aufgeschlüsselt, aber so bei der Liste an Spielern, für die es in irgendeiner Form noch Geld gab, die wurden da auch nochmal auf so einem Slide später noch präsentiert. Die war relativ lang, also da waren auch Namen drauf, die man teilweise überhaupt, also hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich meine, klar, es gab natürlich die Profi-Transfers, also hier allen voran natürlich Hollerbach und Eze oder letztes Jahr dann Nilsson, die halt natürlich da Geld reingespült haben. Aber dann halt auch, da tauchte auch noch irgendwie Prokop tauchte noch irgendwo auf. Offensichtlich hat man da noch irgendwas. Für Hollerbach gibt's übrigens auch, das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, offensichtlich auch eine Prämie für jeden Einsatz. Hat man sich da wohl in den Vertrag reinschreiben lassen? Ja, aber auch dann irgendwie, wen hat man denn da? Jesper Pentermann, das war ein Jugendspieler, der, glaube ich, irgendwie nach Köln ins Z gegangen ist, irgendwie vor ein paar Jahren. Offensichtlich, keine Ahnung, weiß nicht, wie lange dann diese Zahlungen dann da gehen. Oder jetzt auch hier, na, wie heißt der jetzt irgendwie in den USA spielt, da im College. Also Ben Bischoff war der eine, aber da gab's noch einen anderen mit G, wie hieß er denn nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Egal. Also das spielt jetzt jedenfalls irgendwo halt in einem US-College Fußball und offensichtlich wird da auch dann irgendwie so eine Ausbildungsentschädigung gezahlt, wie auch immer das da so in dieses ganze internationale Transfergeschehen oder sonst irgendwie da eingebunden ist. Aber jedenfalls war eine ganze Reihe von Namen, wo es dann halt irgendwelche Beträge offensichtlich gibt. Na gut, jedenfalls ist man ganz furchtbar stolz auf diese Auszeichnung natürlich. Hat sich gegenseitig überall gelobt, dass, ich sag mal, die beiden ältesten Mannschaften jeweils nicht in der höchsten Liga spielen. Das hat man so ein bisschen im Nebensatz nur gehört. Aber das ist ja dann auch ab nächsten Jahr, wenn es dann diese Reform da bei den Jugendbundesligen dann gibt, ist das ja dann auch passé. Dann spielen wir quasi automatisch immer in dieser Junioren-Bundesliga. Oder wie heißt sie dann? Heißt dann, glaube ich, irgendwie anders, ne?
Wie die dann heißt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall für uns ein großer Vorteil.
Ja, genau. Ja, es ist vor allem natürlich ein Vorteil so im Werben um andere Spieler, wenn die dann halt da sagen, irgendwie, okay, da spielst du halt nur in der Hessenliga und wenn ich dann halt, keine Ahnung, nach Mainz gehe, spiele ich halt in der Junioren-Bundesliga und kann mich da vielleicht eher präsentieren. Das Argument fällt jetzt ein bisschen weg. Ich meine, klar, gibt natürlich noch andere Argumente, den Verein zu wechseln. Aber auch hier kann man sich jetzt dann auf höchstem Niveau dann sozusagen dann präsentieren. Und ja, Wäre mal schön, wenn es dann auch mal wieder ein Spiele tatsächlich bis in die Profimannschaft schafft, aber okay.
Ja, die Regelung nimmt ja auch Druck von den Eltern der Spieler, wenn man da so denkt, so nach dem Motto, ja, es bringt aber nur was, wenn du auch wirklich Bundesliga spielst etc. Und dann, keine Ahnung, dann wechseln die da ja rum und ja, so kannst du es ja auch viel langfristiger planen, wenn du jetzt auch, deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass du jetzt ein NLZ der höchsten Kategorie hast, weil das ist ja im Prinzip alles, was du brauchst. Mhm. Also natürlich eine einigermaßen konkurrenzfähige Truppe. Aber wenn du dann hast, du hast hier die besten Rahmenbedingungen und ja, dann kannst du halt für Talente hier aus der Gegend, da hast du eine viel größere Chance auch, ja, die für dich zu gewinnen.
Ja.
Denke ich jetzt einfach mal, ob das dann.
Oder vielleicht halt auch mal ein bisschen länger zu behalten. Und dass sie dann halt
genau.
nicht mit 15 oder sowas dann halt irgendwie nach Mainz oder Frankfurt abwandern.
Ja. Das meine ich. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu naiv gedacht, aber.
Ja. Zahlt bestimmt schon drauf ein, also das sind schon so Argumente, ja. Okay, also das war jedenfalls ein Thema. Ja gut, ansonsten natürlich halt so die üblichen Berichte, Präsidium und Geschäftsführung und ja, was weiß ich, was sich im Stadionerlebnis alles verbessert hat, das sind ja auch alles Sachen, die wir hier schon längst besprochen haben. Transferbilanz fand ich noch ganz interessant. Da gab's, also jetzt gerade auch im Vergleich zur Vorsaison, das Jahr vorher, hatte man 1,9 Millionen an Erlösen und 226.000 Euro ausgegeben. Also halt so, ja, roundabout oder knapp 1,7 Millionen plus gemacht letztes Jahr. Dieses Jahr hat man knapp über 3 Millionen an Erlösen und 973.000 Euro ausgegeben. Also so ziemlich genau 2 Millionen plus gemacht. Fand ich ganz interessant, ne? Ich meine, die genauen Beträge werden ja nie kommuniziert, so auf Transfermarkt oder sowas. Da findet man dann halt irgendwie so, was die Leute halt sich so entweder zusammenraten oder was halt irgendwo mal so in der Presse halt rumging. Aber, also ich meine, vor allem dann, dass knapp eine Million dann doch ausgegeben wurde an Ablösen. Da habe ich dann überlegt, wo die so hingegangen sein könnten. Also klar, für Betzner hat man was bezahlt.
Ja.
Man hat wahrscheinlich eine Leihgebühr für Lee, vielleicht auch für Günther bezahlt, weiß ich jetzt nicht genau.
Wahrscheinlich, aber die hätte ich jetzt als nicht so hoch eingeschätzt.
Denke ich auch. Also da übrigens Lee war, ist Nico Schäfer ja natürlich auch zu Recht stolz drauf. Weiß nicht, hat er das auf der Mitgliederversammlung erzählt oder in diesem anderen Podcast da bei Lust auf Wiesbaden, wo er zu Gast war.
Kann ich nichts zu sagen, aber erzähl doch mal.
Ja, dass man so einen Spieler bekommt, also Bayern hatte ja auch andere Anfragen für den, auch von europäischen, also aus dem europäischen Ausland.
Ja.
Also da gab es wohl schon reges Interesse. Also es ist jetzt nicht, dass den keiner kannte. Also ich meine, wenn du bei Bayern in der zweiten Mannschaft spielst, da gibt es natürlich auch genug, die da hingucken.
Mhm.
Und tatsächlich hatte man, oder hat Bayern, im Prinzip hat Bayern sich dann halt entschieden, wo sie ihn hingeben. Ne? Und dann haben halt gedacht, okay, hier der SVW in Wiesbaden ist eine gute Adresse, wahrscheinlich wo er eine große Chance hat auf viele Einsätze und wo er sich auch weiterentwickeln kann. Ne? Funktioniert ja bisher auch, der Plan, aber es ist natürlich schon eine schöne Bestätigung, auch dass man halt wahrgenommen wird, auch beim Branchenführer, dass man sagen kann, hier, wir bei uns kann sich ein Spieler weiterentwickeln, kann die nächste Stufe zum Bundesliga-Profi machen. Ne? Hatten ja einige gute Beispiele die letzten Jahre und dass man dann halt auch dadurch solche Gelegenheiten hat. Also man braucht jetzt wahrscheinlich nicht viel Hoffnung machen, dass der jetzt länger als diese eine Saison da ist, aber immerhin, diese eine Saison profitieren wir davon. Und vielleicht kriegt man auch mal wieder einen von der Kategorie.
Genau, wenn er dazu beiträgt, dass wir die Klasse halten, bin ich damit fein. Besser wäre natürlich, er würde hier bleiben, aber ja, ich denke, bei sowas hast du natürlich, haben die Bayern wahrscheinlich eine Ausgangsanalyse und die sagen dann, was ist das ihrer Meinung nach Beste für den Spieler. Und wenn die sagen, zweite Liga und da möglichst viel spielen und dann, ja, hat der SVW eben,
ja.
Vielleicht haben wir uns auch gegen Osnabrück durchgesetzt bei ihm, ich weiß es nicht, oder sowas, das kann man natürlich nicht sagen, aber ich denke mal, Spielzeit und Spielniveau dürften da die entscheidenden Kriterien sein und dann natürlich auch noch.
Vielleicht halt auch, dass die Position halt entsprechend frei ist.
Das genau,
ist
was halten wir von dem Verein und wie ist es da in der Vergangenheit gelaufen? Und da ist natürlich Hollerbach ein super Beispiel.
Ja, oder auch andere, Chiré oder sowas, ne? Was?
Ja, genau. Und Chiré, genau, also und auch stabile Rahmenbedingungen, ne? Ja. All das ist ja wichtig. Nicht, dass du ihn irgendwo hingibst und dann wechselt der Trainer und der Sportdirektor oder was auch immer und dann ist das alles nichts mehr wert.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon ausgeliehene Spieler wie ein Torwart aus Köln und so, das hat sich dann nicht so gelohnt, aber okay.
Das stimmt.
Aber nee, also,
ja, klar, das gab das damals da den hier aus Nürnberg, dieser Julian Wiesmeier, glaube ich, ne? Hatten wir auch große Hoffnungen, irgendwie 20 Jahre, irgendwie U20-Nationalspieler und so, dachten wir irgendwie, okay, jetzt, da hat man dann die Leihe dann vorzeitig abgebrochen. Okay, kann man im Einzelfall, weiß man es nie, was dann halt vielleicht auch sonst noch mit reinspielt, aber hier kann man natürlich festhalten, Lee bis jetzt eine Top-Ausleihe. Oder Maurice Malone war ja auch so eine Ausleihe, die uns auch geholfen hat, leider halt dann auch nur für ein Jahr. Aber gut.
Ja. Das ist ja immer so, dass die Leihe entweder funktioniert und dann ist der Spieler wieder weg, weil er sich nach oben orientiert. Oder die Leihe funktioniert nicht und dann ist der Spieler auch wieder weg. Und da gibt es ja wenige.
Ja, manchmal. Wir hatten ja auch schon einige, die wir. Ups, jetzt hab ich
hier. Gut, wir haben Gullane, ne? Gullane wurde ausgeliehen und haben wir dann verpflichtet.
Ja, Carstens auch, meine ich.
Ja, und auch, wie war das mit Medic?
Medic war auch erst ausgeliehen, genau.
Genau. Ja, von daher, klar. Gut, also stimmt, dann ziehe ich das zurück.
Ja. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, sie dürfen nicht zu gut sein. Sie müssen gerade gut genug sein, dass sie uns noch helfen, aber dürfen nicht zu gut sein, dass sie dann halt von ihrem eigenen Verein dann wieder angefordert werden oder weitergehen. Ne?
Der entscheidende Entwicklungssprung darf erst nach der Verpflichtung erfolgen.
Ja, genau. Muss man auch so ein bisschen unterm Deckel halten. Ne?
Ja, ansonsten ist es ja bei uns tatsächlich schön, dass eine Mitgliederversammlung im allgemeinen Interesse nicht so viel oder in der Allgemeinheit nicht so viel Interesse hervorruft. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Das ist ja immer wie wenn nach dem Spiel nicht über den Schiri gesprochen wird. Das ist den Schiris ja am liebsten. Mhm. Und bei sowas ist es ja auch einfach nur ein Zeichen von konstanter, verlässlicher Arbeit. Und das ist ja dann auch immer gut, wenn da eine Mitgliederversammlung eben auch abgehalten wird, aber nicht weiter auf großes Interesse stößt, sag ich mal, weil es eben nicht die brennenden Themen gibt oder irgendjemand abgewählt werden muss oder was auch immer.
Ja. Ja, also dadurch hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das war letzte Woche Montagabends, gerade als der Wintereinbruch war, da sind dann sicherlich auch noch weniger gekommen als auch ein paar so aus dem Ehrenrat oder so, die ansonsten natürlich gekommen wären, konnten dann nicht anreisen. Am Ende waren wir gerade mal 42 stimmberechtigte Mitglieder. Also das ist selbst für Wiener Verhältnisse wenig. Also da waren die letzten Jahre mehr. Aber gut, so ist es. Was gab's sonst noch? Paul Fernie hat natürlich dann auch so ein bisschen berichtet irgendwie und sie machen ja immer so ihre Analyse und da war halt so ein Punkt, ja, war relativ offensichtlich, dass letztes Jahr die Spielerverfügbarkeit, also sozusagen die wie viele Spieler stehen pro Spieltag oder wie viel Prozent der Spieler stehen pro Spieltag zur Verfügung, dass die zu niedrig war. Ich meine, wir erinnern uns ja noch, wir hatten so Phasen, wo dann halt irgendwie ein paar A-Jugendliche dann auf der Bank saßen und man nicht mal mehr die Bank voll bekommen hat. Was halt einem Verletzungspech und auch einem etwas zu kleinen Kader geschuldet war. Letztes Jahr hatte man vor der Saison gesagt, sie gehen bewusst mit einem etwas kleineren Kader rein. Aber hat sich dann halt herausgestellt, das haben sie jetzt halt geändert. Deswegen ist der Kader jetzt etwas größer und halt auch natürlich so die üblichen Maßnahmen oder auch bei Spielerverpflichtungen achtet man natürlich ja schon drauf irgendwie. Klar, manchmal hat man Pech, aber dass halt so Spieler nicht allzu verletzungsanfällig sind, das sind schon so Kriterien, die halt so beim Scouting auch eine Rolle spielen. Und ja, fand ich ganz interessant, da gibt es tatsächlich so eine konkrete Zielvorgabe. Im Durchschnitt möchte er 82% Spielerverfügbarkeit haben. Das ist die Vorgabe. Das heißt, wenn wir jetzt, weiß nicht, wie viele Leute haben wir jetzt im Kader? 27 oder sowas, kann man sich dann ausrechnen. Dass dann halt, oder sich pro Spieltag dann halt im Durchschnitt nicht mehr als 4 Leute fehlen sollten oder irgend sowas. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Aber
ja gut, es sind etwas über 4/5, das heißt, ja. Genau.
Oh, 23
oder so. 5 können fehlen ungefähr.
Genau. Ja, ansonsten, klar, Präsident Markus Hankamme hat noch ein bisschen erzählt, so sein Schwerpunktthema war so irgendwie Werte. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen. Es ist relativ allgemein. Was halt sicherlich ein Vorteil ist, das wird ja schon seit Jahren ganz gut gelebt. Man hat die kurzen Wege. Das ist ja halt der Vorteil von einer eher kleineren Organisation, einem kleineren Verein. Das heißt, es gibt und man hat ständigen Austausch. Nico Schäfer erzählt ja auch immer von seinen Joe-Fixen, die sie da immer haben. Also die entsprechenden Leute sind in ständigem Kontakt, dass jeder immer weiß, was läuft. Dass also nicht da irgendwo, ich sag mal, Bereiche vom Verein irgendwie völlig ungesteuert sind oder dass andere nicht wissen, was da los ist, sondern dass man wohl sehr transparent und ja, gut, das denke ich ist allgemein für eine Organisation, sei es jetzt ein Fußballverein oder eine Firma, sicherlich ein guter Plan. Es gab eine Satzungsänderung, die ist aber jetzt eher technischer Natur. Geht es darum, dass irgendwie Leute, die halt mit ihren Mitgliedsbeiträgen säumig sind, dass die halt in letzter Konsequenz entweder zeitweise halt nicht mehr mitstimmen dürfen oder in allerletzter Konsequenz dann sogar vom Verein ausgeschlossen werden dürfen. Das war bisher halt nicht geregelt. Ich habe mich halt auch gefragt, ob sich das jetzt lohnt, das da jetzt extra aufzuführen. Wie viele Leute gibt es denn tatsächlich, die dann ihren Mitgliedsbeitrag auch nach Aufforderung nicht zahlen? Aber okay, gut. Jetzt steht's in der Satzung. Jetzt ist das auch geregelt. Es gab noch weitere Anträge, die aber zu spät eingingen, aber sie wurden dann noch unter Verschiedenes dann noch genannt. Da wurde zum Beispiel sich gewünscht, dass im Stadion Wasser, natürlich von Britta, doch einfach ausgeschenkt werden könne. Das ist ja so ein Punkt, das hatten wir auch schon vor Jahren ja schon mal angesprochen, gerade ja. So im Sommer, wenn es so heiß ist, dass es da keine Wasserversorgung gibt. Ist im Stadion nicht möglich wegen Catering-Rechten. Wobei ich mich halt auch frage, jetzt wo man gerade die Catering-Rechte nicht neu vergeben hat, könnte man das nicht halt eben damit inkludieren, ne? Dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, wenn es im Sommer irgendwie über 25 Grad hat oder das, stellen wir noch zusätzlich Wasserspender auf, dass die Leute was haben. Hätte man sich ja regeln können, wenn man das wollte, aber okay.
Kann man sich dann gut rausreden, dass der Vertrag eben das nicht hergibt, aber man selbst halt den Vertrag so ausgehandelt hat.
Ja.
Oder so abgeschlossen hat. Ja, ist aber wahrscheinlich auch. Ich denke mal, vielleicht, es wäre ganz nett, wenn man das so zu irgendwelchen Freundschaftsspielen im Sommer oder so macht.
Was ist wohl das, was geben soll? Auf dem Hallberg wollen sie es wohl einrichten. Da gibt's ja wohl keinen Catering-Vertrag. Und da soll wohl entsprechend Britta-Wasser dann irgendwie oder Britta-gefiltertes Wasser zur Verfügung gestellt werden. Wann und wie genau das passiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist zumindest im Gespräch.
Ja, wenn du es bei den Jugendspielen machst und bei Freundschaftsspielen auf dem Hallberg, wie auch immer, ist auch schon was.
Ja, finde ich auch nicht schlecht, ja. Weiteres Thema war WLAN im Stadion und auf dem Hallberg. Also im Stadion. Da
sind sie dran.
Da sind sie tatsächlich dran. Also das jetzt nach und nach, also jetzt erstmal halt so für die Kioske, dass da halt so da die elektronischen, also die digitalen Bezahlvorgänge, die brauchen ja eine Netzverbindung. Das ist ja mittlerweile schon da. Als nächstes dann halt, dass auch dann so an den Presseplätzen ein stabiles WLAN ist. Weiß nicht, ob die bisher nur da LAN haben oder wie auch immer. Und auch sonst für die weiteren Funktionsbereiche, für die Öffentlichkeit, also dass es für Zuschauer einfach ein öffentliches WLAN gibt, ist momentan noch nicht vorgesehen. Also ob und wann das kommt, da gab es weiter keine Aussagen dazu.
Ja, das war ja mal beim Fansprechertreffen, hatte ich das ja auch schon mal angesprochen. Ja. Und ja, aber deshalb kannte ich den Teil schon, ja.
Genau, ansonsten habe ich noch irgendwas Interessantes hier mir notiert. Achso, am Ende kam noch Jason von den Supremos, hatte noch unter Verschiedenes dann zu dem Thema mit diesem Investoreneinstieg bei der DFL ein Plädoyer dafür gehalten, sich nicht dafür zu stimmen als Verein. Aus Gründen, die, wie ich finde, ganz gut dargelegt hat. Und es gibt ja auch, also die Abstimmung ist ja vor einiger Zeit schon mal gescheitert. Jetzt gibt es ja ein bisschen in anderer Form. Ich glaube jetzt, wann ist das? Nächste Woche, glaube ich, ist das dann nochmal eine Abstimmung. Wo aber auch schon erste Vereine jetzt aus der DFL auch gesagt haben, dass sie dagegen stimmen werden. Also ich glaube, Köln und Mainz, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die haben sich zumindest öffentlich schon geäußert. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie dann tatsächlich dann die, in dem Fall Geschäftsführung dann dazu steht oder der Verein hier bei uns, wie sie da stimmen werden. Ja.
Okay.
Das wär's so von der Mitgliederversammlung. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages. Wir verlosen eine uns vom SVW in Wiesbaden zur Verfügung gestellte Rückrundendauerkarte für die Nordtribüne. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt nicht nur einfach ein einzelnes Ticket für ein Spiel. Es gibt eine Rückrundendauerkarte zu gewinnen. Micha, was muss man dafür machen?
Ta-da-da-da. Ja, wir haben uns denn jetzt geeinigt vor der Sendung.
Wir haben uns geeinigt.
Genau, wir haben nach dem erfolgreichen Verlosen der Xmas-Tickets jetzt eben eine Fortsetzung gefunden. Und ja, wir haben uns diesmal gedacht, einfach immer nur uns Bescheid sagen, dass ihr mitmachen wollt. Das reicht uns diesmal nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen was davon haben vom Podcast. Und ja, wir haben uns überlegt, dass ihr uns mitteilt, was eure Lieblingsfolge oder euer Lieblingsmoment von Niemals Erste Liga ist. Oder ja, wenn euch das nicht genau einfällt, was ihr euch damit verbindet oder was ihr damit verbindet und das aber auch öffentlich tut und nicht nur uns privat schickt. Das heißt, auf Facebook uns verlinkt, auf Instagram, Twitter ginge auch noch, da bin ich ja noch aktiv zumindest. Oder was haben wir noch für Möglichkeiten?
Twitter, Instagram, Facebook, was haben wir noch? Blue Sky und Mastodon, falls ihr das nutzt. TikTok haben wir nicht, das müssen wir leider ausschließen. Ja, das wären so diese üblichen Social Media Kanäle. Also auf einen von diesen Kanälen postet ihr selbst, das ist mein Lieblingsmoment oder meine Lieblingsfolge aus Niemals Erste Liga. Gerne mit einem Link zu der entsprechenden Folge dann dazu. Und taggt uns. Also at Stehblock bin ich, Account eigentlich überall zu finden. Damit wir es auch mitkriegen. Und dann seid ihr in der Verlosung dabei. Und alle, die das machen, können eben entsprechend hier gewinnen.
Und vielleicht sollten sie auch noch dazu schreiben, dass sie die Rückrundendauerkarte gewinnen wollen?
Nö? Nee.
Okay.
Mach das einfach so, weil ansonsten fangen dann Leute an und kopieren dann einfach irgendwie die Postings, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Hauptsache, sie gewinnen was.
Ja, okay. Nee, stimmt, hast recht. Das ist eigentlich gut, ja.
Also schreibt euren Lieblingsmoment oder eure Lieblingsfolge mit einem Link dazu und taggt uns oder mentiont uns auf einem Social-Media-Netzwerk eurer Wahl. Und dann macht ihr
das
bitte bis...
Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass irgendjemand diese Rückrunddauerkarte braucht. Die müssten doch eigentlich alle Dauerkarten haben, unsere Hörer, oder?
Ja, die meisten. Aber vielleicht hat jemand noch einen Kumpel, einen Partner, stimmt. Partnerin, eine Freundin, eine Tochter, einen Onkel, einen Nachbarn, den er oder sie mit einer Rückrunddauerkarte beglücken möchte.
Wäre auch ein super Weihnachtsgeschenk.
Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Für alle, die nicht gewinnen, können wir vielleicht auch dazu sagen, man kann die natürlich jetzt auch kaufen. Die gibt es jetzt seit letzter Woche, gibt es die jetzt im Ticketshop. Ist auch so an sich schon ein gutes Angebot, weil es ist natürlich, ich glaube, wir haben jetzt dann noch 9 Spiele in der Rückrunde. Es ist der Preis von 8 und man zahlt auch keinen Aufschlag auf die Top-Spiele. Ich glaube, gegen Hertha und gegen...
Lautern?
Lautern hatten wir schon. Schalke sind wir auswärts.
Was Pauli.
Es ist St. Pauli am letzten Spieltag? Ich weiß es jetzt nicht genau. Also es gibt also Hertha und noch ein anderes Spiel.
Auf jeden Fall gibt es keine Top-Spiel-Zuschläge.
Genau, die und, spart man sich.
Ja. Also wir müssen jetzt dafür keine Werbung machen. Ist kein Teil der Abmachung.
Nee.
Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der sich eine Dauerkarte holt oder über jede. Und vielleicht hat man ja auch sich jetzt dann zum Jahresende beruflich verändert, sodass man jetzt mehr Zeit hat, ins Stadion zu gehen. Oder war im Ausland ein Semester, wie auch immer.
Du meinst, Johannes Wurz kommt jetzt und steht in der Rückrunde bei uns auf der Nordtribüne?
Johannes Wurz würde sicherlich auch eine Rückrunddauerkarte vom Verein geschenkt bekommen.
Ah, der sitzt dann fragt. Bestimmt. Der sitzt dann. Wäre aber cool, wenn er mal
zu uns steht. Wenn er dann bei uns steht, wäre es auch gut.
Wär cool. Johannes, falls du uns hörst.
Kann ich mein Finish aufbessern?
Ja.
Ja. Also. Nee, schöne Sache. Genau. Und wir begeben dann die Gewinnerin, den Gewinner bei der nächsten Sendung bekannt? Oder wie lange dürfen die uns taggen?
Genau, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal...
Bis zum Auswärtsspiel gegen St. Pauli.
Genau. Das ist übernächste Woche dann der Sonntag. Was ist denn das? Der 17., ne?
Das ist in 12 Tagen.
In 12 Tagen. Das ist ein fairer Zeitraum. Bis zu dem Tag, also bis zu dem Sonntagabend, müsste das passiert sein. Dann können wir den Gewinner oder die Gewinnerin am Tag drauf oder 2 Tage später dann auch bekannt geben. Ich werde dann denjenigen dann entsprechend einfach dann an den Verein weitergeben sozusagen und dann bekommt er von da aus dann direkt die Karte. An dieser Stelle vielen Dank an den SVW in Wiesbaden für das Bereitstellen dieses Preises. Ja, das wäre dann alles.
Ja, das, so langsam müsste ich auch.
Genau, ja, ich müsste jetzt auch mal ein bisschen was arbeiten. Es ist aber, naja, gut. Lust habe ich keine, aber viel mehr haben wir jetzt heute auch nicht mehr zu erzählen.
Ich denke, es reicht auch schon wieder von der Länge. Wir nähern uns wieder so alten Zeiten.
Ja, mal gucken. Vielleicht können wir es das nächste Mal ein bisschen kürzer halten und verweisen stattdessen einfach dann auf den Millern-Ton. Da erwarte ich ja noch eine Anfrage. Oder bist du schon gefragt worden?
Ja.
Ach, du bist schon gefragt worden. Ach so, ihr habt das schon klar gemacht.
Ja gut, also der Yannick und ich hatten ja Kontakt, aber wir müssen mal gucken. Also die Aufnahme ist ja dann immer so ein paar Tage vom Spiel. Das Spiel ist jetzt sonntags. Ich fahre freitags ja schon los mit den W-Originalen nach Hamburg, sofern es nicht wieder irgendwelche Wetterkapriolen gibt. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf eine noch längere Busfahrt, als sie sowieso schon ist. Ja, von daher mal gucken. Aber wir hatten zumindest schon geschrieben, ja, weil ich ja vorher da auch zu Gast war. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch beide.
Okay, gut. Na, das sehen wir dann noch.
Jedenfalls, dann noch mal aus,
liebe Hörer.
Noch mal ausmachen. Also wenn du da auch Interesse hast, dann können wir das sicherlich... Können wir gucken, dass wir das hinkriegen.
Genau, das können wir dann noch off-air besprechen. Liebe Hörer, jedenfalls könnt ihr euch darauf freuen. Im Millern-Ton werden 1 bis 2 von Niemals Erstliga dann auch wieder zu Gast sein. Genau, also jetzt am Freitag Heimspiel gegen Braunschweig. Kommt reichlich, letztes Heimspiel für dieses Jahr. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal die 3 Punkte holen. Und dann können wir auch schon entspannt in die Winterpause gehen.
Wenn wir die holen, dann ja. Das ist natürlich jetzt doppelt wichtig, Braunschweig da weiterhin drin zu lassen und auch vor allem aber, dass wir dann das Punktekonto auf 24 schrauben, weil ja, dann ich fahre zwar nach St. Pauli und bin dann da und hoffe auf einen Sieg, aber damit rechnen kannst du ja eher auch nicht.
Ja.
Von daher, ja, ich meine, im Notfall spielst du gegen Braunschweig unentschieden, je nach Spielverlauf. Das wäre dann auch zumindest kein GAU. Aber verlieren wir jetzt schon nochmal ein Downer, zumal wir ja jetzt auch, wann hatten wir das letzte Heimspiel? Ist schon eine Weile her, ne?
Ja, gegen Kaiserslautern, ne?
Ja, war Länderspielpause, 2 Auswärtsspiele.
Ja, genau.
Vor allem danach kommen ja wieder 2 Auswärtsspiele mit Pauli und Magdeburg als Rückrundenauftakt. Mhm. Das heißt, das ist so eine Insel.
Ja.
Ein Heimspiel als Insel, vorher lange nix, nachher lange nix.
Da kann es jetzt am Freitag schneien und stürmen, wie es will, da werde ich auf jeden Fall hingehen und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns vielleicht da. Wenn ihr uns im Stadion trefft, quatscht uns gerne an. Wir freuen uns immer. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass sozusagen neue oder Leute, die ich bisher noch nicht persönlich kannte, die uns schon lange zuhören, dass sie mich mal anquatschen. Mag ich immer gerne. Macht das ruhig. Ja.
Ja.
Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.